Ja, vielen Dank, dass ihr heute alle da seid. Es ist für mich eine unglaubliche Ehre, hier zu sein. Ich stelle mich vielleicht kurz vor. Ich heiße Sergej. Kaspar ist mein Nachname. Ich bin 37 Jahre alt. Ich habe 3 Kinder, 10, 8 und 3 Jahre alt. Ich habe eine wunderbare Frau, die mich heiligt, unter anderem neben Gott. Wir heiligen uns gegenseitig. Ich habe Lehramt studiert, ich arbeite in einer christlichen Schule in Heidenheim, das ist etwa 50 Kilometer von Ulm. Ich fahre jeden Tag 45 Minuten zur Arbeit. Viele Leute sagen, das ist viel. Weiß nicht, fährt jemand so ungefähr gleich viel, gleich lang? Ja, hier, es gibt doch ein paar. Und ich sage immer, ich brauche das. Ich brauche das, bevor die Schule losgeht, bevor ich mit den Schülern was zu tun habe. Ich brauche meinen Gottesdienst im Auto. Und für mich ist wirklich die Autofahrt ein Gottesdienst. Das ist die Zeit, in der ich Lobpreislieder anhöre, mitsinge. Es ist die Zeit, in der ich dann die Bibel anhöre. Wir haben mit Kollegen gemeinsam einen Bibelleseplan und wir hören dann jeden Tag bestimmte Abschnitte aus der Bibel. Ja, was kann ich noch sagen? Ich komme ursprünglich aus Kasachstan. Wir sind 2000 in Deutschland eingewandert und bin so de facto 24 Jahre hier in Deutschland. Ja, im September waren es 24. Ja, und ich soll zum Thema Nachfolge was sagen, bevor wir mit der PowerPoint oder mit der PDF starten. Erstmal, was bedeutet Nachfolge für mich? Wie lese ich das aus der Bibel heraus? Nummer eins, ganz wichtig, ganz klar, Nachfolge heißt gehorsam sein, das tun, was Gott sagt. Ja, das ist für mich einfach absolut Basics runtergebrochen. Das, was Gott sagt, das soll geschehen. Ja? Ich habe vorher im Lobpreis überlegt, im Russischen, da sagen wir, also es gibt im Russischen Paslushanie, also das Wort, im Deutschen sagt man Gehorsam und im Englischen Obedience. Und im Russischen wird das so ein bisschen klar, man handelt nach dem Hören. Ja? Man handelt nach dem Hören. Das, was du hörst, das tust du. Als Jesus zu den Jüngern kam, am See Genezareth, zu seinen potenziellen Jüngern, die noch keine Jünger waren, was haben sie gehört? Sie haben gesagt, folgt mir nach. Das haben sie gehört. Und dann haben sie ihre Netze gelassen, also Johannes und sein Bruder Jakobus, und sind Jesus nachgefolgt. Sie haben das getan, was Jesus gesagt hat. Und Herr Jesus sagt so viele Dinge in der Bibel. Ja? Er sagt, hey, liebt einander. An der Liebe untereinander wird man erkennen, ihr seid meine Jünger. Das sagt Herr Jesus. Dann wäre Nachfolge, das zu tun. Jesus sagt auch, man soll eins sein. Ja, Herr, lass sie eins sein, wie ich und du, Vater, eins sind. Die Einheit ist auch ein Gedanke Gottes. Es gibt so viele Dinge, die Gott an uns richtet, und allein die Bergpredigt, ja, wenn man die Bergpredigt anhört, dann denkt man, boah, das ist echt too much für mich. Ja. Manche Leute sind schon bei den Seligpreisungen überfordert und wollen gar nicht mehr weiterlesen, und die Bergpredigt fängt erst an. Wie geht es eigentlich? Wie kann man alle Imperative, all die Erwartungen Gottes erfüllen? Und die Antwort ist ganz klar, Heiliger Geist. Heiliger Geist. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht das Christentum leben, was wir leben sollten. Und das habe ich erlebt. Ich habe das leidvoll erfahren, die Versuche in meinem Glaubensleben, ohne Gott unterwegs zu sein. Ja? Also schon irgendwie an Gott denken, vor dem Schlaf zu beten oder sowas und ab und zu die Bibel zu lesen. Aber das ist nicht der Sinn. Ich glaube, der Sinn ist, dass wir mit Gott aufwachen und mit Gott schlafen gehen. Dass wir sagen, Geist Gottes, ich brauche dich. Und vor allem, wenn jemand Lehrer ist, ja, du hast ständig mit unvollkommenen Menschen zu tun. Und die sind unvollkommener als die unvollkommenen Erwachsenen. Und da muss man die Kraft Gottes wirklich anzapfen. Und Nachfolge heißt für mich, dass wir wirklich sagen, hey Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich in der Beziehung mit Jesus leben. Und Nachfolge kann sehr herausfordernd sein. Ich habe vorher hier nur ein paar Verse aus der Bibel. Ja? Also wenn man das liest, denkt man sich, hey, will ich das wirklich? Ich lese euch jetzt mal das vor. Das lesen wir in Matthäus 10, ab Vers 37, ja, im Kontext der Nachfolge. Sagt Jesus, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und manche Leute sagen, das ist ja voll krass. Also Jesus, was heißt das denn? Also was soll das bedeuten, Mutter mehr, dich mehr lieben als die Mutter? Und was heißt das, wir sind deine nicht wert? Und ich glaube, wenn wir verstehen, was da am Kreuz passiert ist, also was Jesus gegeben hat, was er für einen Preis gezahlt hat, dann gibt es keine andere Antwort, als zu sagen, hey, ich folge dir nach. Ich habe ein Lied geschrieben und das fängt so mit den ersten Zeilen her, lass mich würdig leben, lass mich würdig leben, lass mein Herz an dir haften, nicht an der Sünde kleben. Wenn du für mich gestorben bist, kann es keine Gründe geben, um dir nicht nachzufolgen, so lass mich für dich leben. Wenn Jesus für dich gestorben ist und du es begriffen hast, es gibt keinen Grund zu sagen, hey, diesen Jesus will ich nicht. Wenn wir das verstanden haben, was Jesus da getan hat am Kreuz, und wahrscheinlich verstehen wir das nicht ganz und werden das erst im Himmel vielleicht erst vollkommen begreifen, dann macht auch die Nachfolge total Sinn. Dann macht es Sinn, dass ich sage, ich liebe Jesus mehr als alles andere. Und Jesus hat alles gegeben. Alles, 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 alles. Weil er uns für so wertvoll erachtet hat. Und wenn wir sagen, naja, dieser Jesus, ich mache vielleicht halbe Sachen so. Dann sagt Jesus, hey, das, was ich für dich gegeben habe, ist, du bist es nicht wert. Sorry, dass ich das so sage, aber ich finde Nachfolge cool. Ich würde sagen, Nachfolge ist das Beste, was man machen kann. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, das ist sehr anstrengend und total belastend. Das ist täglich bist du irgendwie traurig, dass du Jesus nachfolgst. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Jesus ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Aber Jesus ist auch derjenige, der dich am meisten herausfordern kann in deinem Leben. Und beides gehört dazu. Ich habe selber am eigenen Leib erlebt. Ich erinnere mich, da war ich Student. Ich habe mich mit etwa 20 bekehrt vor 17 Jahren in der Schule. Wir hatten 1200 Schüler oder so. Wusste die ganze Schule, Sergej ist Christ geworden. Weil ich dann überall von Jesus erzählt habe, obwohl die Nachfolge solche, ich nenne mal Werbepassagen hat. Das sind keine Werbepassagen, das ist eigentlich eben, Alter, überleg's dir richtig gut, ja. Und obwohl das alles in der Bibel steht, ich war begeistert. Ich bin immer noch begeistert. Und ich habe den Leuten von Jesus erzählt, habe gesagt, unter Tränen und mit Freude. Das war so ein Mischmasch. Und die haben gedacht, Sergej, Mann, was ist mit dir passiert? Wo bist du gelandet? In welcher Sekte bist du gelandet? Und so weiter und so fort. Und es war mir nicht möglich, den Leuten klarzumachen, wie wertvoll Jesus ist. Aber gleichzeitig gab es viele, die interessiert waren. Und manchmal haben sie im Unterricht auch darüber diskutiert. Also als ich nicht da war oder in anderen Fächern, bei anderen Lehrern haben sie über diese Dinge diskutiert. Ja? Was ist mit dem Typen passiert? So? Und ist das richtig oder nicht? Ja? Und ich kann sagen, Nachfolge ist mega, genial. Aber es kann auch herausfordernd sein. Und als ich Student war, wir hatten in Neu-Ulm bei uns einen Sprinter. Der war so ungefähr so groß wie diese Wand hier. Er hat vielleicht maximal bis zu diesen Zargen von der Tür. Und eine Riesenwerbung für einen Massenpuff in Neu-Ulm oder in Ulm war das, ja. FKK Safari, ja. Und irgendwann, also das Auto stand vielleicht 6 Monate da, ja, keine Ahnung. Also ich bin immer wieder da vorbeigefahren, das war immer da, ja. Und dann sagt zu mir Gott Folgendes. Sergej, ich will, dass du auf diesen Bus steigst und dass du eine Woche lang von 7 bis 8 Uhr morgens die Verse hochhältst, die in meinem Wort stehen, die ich dir aufgebe, so als Auftrag. Ja? Und ich habe gedacht, puh, also habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Das letzte Mal, dass ich auf ein Auto draufgestiegen bin, war, als ich 3 Jahre alt war. Das war in Altai-Gebirge, da waren wir bei der Bekannten von, also russischen Bekannten von meinem Vater. Da war ich als Kind, da haben wir auf dem Auto getanzt, haben Schläge bekommen dafür, haben wir verdient. Mein Vater hat mich, das war ein fremdes Auto, nicht sein Auto. Ja, deswegen, nur ich fand es trotzdem ein bisschen ungerecht, weil eigentlich hat der andere Junge mich dazu überredet, also den das Auto gehört hat. Aber ihr habt trotzdem Schläge bekommen und ich nehme es nicht übel, ich habe da echt wenig Probleme damit natürlich, aber gesetzeskonform, klar, ist alles gut. Und als Lehrer sowieso nicht, ja. Keine Sorge, alles gut. Aber ich nehme es meinem Vater nicht übel, hab ich verdient. Auf jeden Fall soll ich jetzt auf diesen Sprinter drauf. Und ich denke mir, na gut, ich fahre jetzt nach Italien. Wenn ich zurückkomme und der Sprinter immer noch hier steht, dann machen wir das. Aber ich hatte schon Bammel, also ich hatte ein bisschen Angst innen. Und habe aber trotzdem gedacht, okay, was, wenn das Auto immer noch da steht? Ich habe vorgesorgt, ich habe mir irgendwie so ein DIN A1, so ein Brett besorgt, dann so einen Stab, das zusammengeschraubt und Plakate bestellt bei einem Bruder, der hat in der Druckerei gearbeitet. Und ich habe gebetet, Gott, was sollen da für Verse drauf? Ja? Und Gott hat zu mir gesagt, Wahrheit und Gnade. Wahrheit und Gnade. Ja? Nicht einfach sagen, ihr seid alle Sünder und sterbt, geht in die Hölle, sondern auch, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber das Geschenk des ewigen Lebens ist Jesus Christus, in Jesus Christus. Ja, beides. Und ich hab gesucht und habe diese Verse gefunden. Und dann in Italien habe ich fleißig gebetet. Ich habe gesagt, Gott, ich will ehrlich gesagt nicht. Ja, also ich will diese Aktion nicht machen. Schenk doch Gnade, dass dieses Auto verschwindet. Dass wenn ich zurückkomme, dass ich das nicht machen muss. Ja. Und ich bin zurückgekommen, das Auto stand immer noch da. Und jetzt ist halt die Frage, Nachfolge oder Ego-Trip? Es ist wirklich so, Nachfolge oder Ego-Trip, was machst du jetzt? Handelst du nach dem Hören? Also bin ich um 6 Uhr morgens aufgestanden, habe mich bereit gemacht, bin in den Bus Senden bis Ulm oder Neu-Ulm, so vielleicht 30 Minuten Fahrt oder 40 Minuten und ich stehe, der Bus ist voll, ich stehe mit meinem Schild da. Ja, also das ist der Weg dann dahin und die Leute schauen mich komisch an. Gut, als Student muss man sagen, der Vorteil ist, man hat manchmal Zeit. Ja. Also Semesterferien, 5 Monate im Jahr. Eigentlich vorlesungsfreie Zeit, aber ist okay. Ja, jetzt bin ich unterwegs, voller Hoffnung. Es ist der Montag und es soll bis Sonntag gehen und ich dachte, Mann, muss das sein? Okay, ich steige aus, der Sprinter steht immer noch da. Ich gehe über die Straße, eine Mama mit kleinem Kind laufen gerade am Gehweg. Ich steige auf den Sprinter drauf, die schauen mich an, denken, was macht der Typ, drehen sich um, gehen weg. Ich stehe auf dem Sprinter, ich bin irgendwie da hochgeklettert, ich weiß selber noch nicht ganz wie, aber über den Reifen vorne und dann irgendwie bin ich hochgeklettert. Ja. Und jetzt stand ich da von 7 bis 8 Uhr und innerhalb von 20 Minuten war ich der Superstar dieser Kreuzung. Warum? Weil die ganzen Schüler, die Kindergartenkinder, die ganzen Betreuerinnen, die dann Ausflüge gemacht haben, Menschen, die mit den Autos vorbeigefahren sind, das war eine der verkehrsintensivsten Kreuzungen in Neu-Ulm. Ja. Da ist auch noch ein Kreisverkehr dabei. Das war verrückt. Und jetzt stehe ich da und denke mir, okay, ich mache das. Gott hat gesagt, ich mache das. Ist okay, komme, was wolle, ich mache das. Ja. Und ich stand da und viele haben das gelesen, was ich hatte. Sie haben die Botschaft gehört. Und ich dachte mir, das ist wichtig. Ja. Die Leute sollen die Botschaft hören. Fertig. Nach einer Stunde ist erledigt. Ich fahre wieder zurück. So, okay, der erste Tag lief eigentlich ganz gut. Bis 8 Uhr. Ich bin dann wieder vom Auto runtergekommen. Dann habe ich gedacht, vielleicht würde ich gerne auch in eine Seite, wo die Autos herkommen, so die mit dieser Botschaft stehen, dann bin ich noch länger da geblieben, dann in die andere. Leute sind manchmal ausgestiegen, haben gesagt, was machst du, wer bist du, was willst du hier, ich habe dir was zu essen gebracht, ich habe dir was zu trinken gebracht. Da waren auch ein paar Christen da, die fanden die Aktion gar nicht so schlecht. Am zweiten Tag, neuer Vers wird geklebt, Plakat Nummer 2, Dienstag. Ich fahre wieder dahin, stelle mich auf und nach 20 Minuten, ratet mal, was dann passiert. 7:20 Uhr. Richtig, ja, die Polizei kommt. Ich glaube, in Bayern haben sie so grüne Streifen, also so grüne Autos. Und die Polizei kommt, sie halten nebenan. Und wie gesagt, viele Leute haben geguckt, was passiert jetzt. Und dann steigen 2 Männer aus. Also normalerweise kenne ich das Mann, Frau, aber... 2 Männer steigen aus, habe ich gedacht, okay, mal schauen. Dann sagen die, hey, kommen Sie bitte runter. Dann habe ich gesagt, und ich habe vorher schon gebetet, habe gesagt, Gott, was sage ich dann? Also was ist, wenn die Polizei kommt? Also so viel Grips hatte ich schon noch. Also es war so eine Mischung aus geistlich und rational gedacht. Und ja, ich habe gesagt, hey, Gott hat mir gesagt, ich muss bis 8 hier stehen. Bitte hab Geduld, dass ich noch 40 Minuten hier bin. Ja? Na gut, dann müssen wir sie holen. Dann gehen sie hin, ziehen ihre weißen Handschuhe an oder irgendwie bereiten sich davor, also Kofferraum auf. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott hat zu mir gesagt, wenn die Polizei kommt und sie dir gefährlich werden, dann sag, ich werde sie und ihre Familien bestrafen. Ja. Dann habe ich zu den Polizisten dann gesagt, während sie noch sich vorbereitet haben, mich da zu holen, habe ich gesagt, wenn ihr mir etwas antut, dann wird Gott euch und eure Familien bestrafen. Ja. Okay, dann sagen die Polizisten, na gut, dann warten wir. Ja? Na gut. Das ist so ein cooles Gefühl, weißt du? Wenn du wirklich denkst, Mann, jetzt ist echt alles vorbei, jetzt geht es mir an den Kragen und ich bin Student, was denkt die Uni? Oder keine Ahnung, was jetzt passiert, ich weiß es nicht, ich habe noch keine Erfahrung. Und auf einmal waren die bereit zu warten und sie haben da 40 Minuten oder so gewartet, bis ich um 8 Uhr runtergestiegen bin, ja? Und ja, dann haben sie gesagt, okay, ihre Personalien, habe ich ihnen meinen Studentenausweis, meinen Ausweis gegeben. Sie haben das gecheckt, ob ich vorbestraft bin oder so. Und haben gesagt, machen Sie das öfter? Ich habe gesagt, nein, das ist das erste Mal. Aber ich habe ihnen nicht gesagt, dass ich morgen wiederkomme. Ich habe nur gesagt, ich hab nicht gesagt. Und das ist Gott, ohne Witz, also manchmal ist es echt... Gott bringt dich in Gewässer, wo du denkst, boah, halte ich das noch aus? Oder sage, ja, ich breche die Aktion ab. Ja? Und ich möchte dich ermutigen, halte aus. Halte aus. Und jetzt sagen die zu mir, gut, machen Sie das nicht nochmal. Blink, blink, blink. Römer Kapitel 13, seid gehorsam dem Staat. Oder was jetzt? Oder soll ich jetzt trotzdem durchziehen? Was mache ich jetzt? Römer 13 oder mache ich das jetzt, was Gott mir gesagt hat? Ja. Man soll, ich meine, die repräsentieren ja die Staatsgewalt, die Polizisten. So. Okay, nee, wir ziehen das durch. Okay, ich hab gesagt, wir machen das, komme was wolle. Ja. Und am nächsten Tag bin ich gekommen, das war der Mittwoch, wieder neue Vers und so weiter. Und ich habe echt gedacht, boy, was mache ich jetzt? Ich bin ausgestiegen, das Auto war weg. Und ich dachte mir, wow, wie cool ist das denn? Ja? Ich muss nicht nochmal auf das Auto steigen. Ich muss nicht dem Staat ungehorsam sein. Das Auto war weg. Und es hat mich so erleichtert, einerseits. Andererseits hat mich so ermutigt, weil ich dachte mir, Herr Jesus hat gesagt, dass Glaube Berge versetzen kann. Und dieser Berg, der hatte sogar Räder. Das war sogar einfacher, den Berg zu versetzen. Aber wichtig war, gehorsam zu sein. Ja? Und dann stand ich wieder da bis in eine Richtung nochmal, in die andere Richtung. Ich dachte, wenn ich jetzt schon hierher gekommen bin, 30 Minuten Fahrt, dann will ich wenigstens ein bisschen evangelisieren. Ja. Und dann sind Leute wieder ausgestiegen, wir hatten Gespräche. Einer hat mich in die Schule eingeladen, also all das. Da gab es noch viele andere Nebenschauplätze. Aber an diesem dritten Tag kam ein schwarzer Mercedes-Jeep vorbei und hielt neben mir an. Und da saß so ein breiter Typ mit einer Glatze. Und das war der Zuhälter. Und der hat zu mir gesagt, bist du eigentlich der, auf mein Auto draufgestiegen ist und so weiter. Ja? Ich habe gesagt, ja. Ja, dann mach so ein Piep nie wieder. Ja? Und ich dachte halt, ja, ich sage ihm jetzt auch, was Gott sagen möchte, vielleicht so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, wenn du das Auto nochmal hierher bringst, dann wird Gott dich bestrafen und deine Familie bestrafen. So ähnlich, ja, so. Ich habe gesagt, Gott wird dir was wegnehmen, was dir sehr wertvoll ist. Und dann ist er weggefahren. Aber das Auto kam nicht mehr. Und diese Herausforderung, die hat mich im Glauben extrem herausgefordert. Aber gleichzeitig habe ich erlebt, hey, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, der ist dabei, der geht mit dir. Deswegen sagt Jesus nicht umsonst, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht hin und predigt den allen Völkern das Evangelium. Also er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel. Und deswegen, das steht in unmittelbarem Zusammenhang, geht hin, weil mir alle Gewalt gegeben ist, alle Macht, geht hin, ja, ich werde euch befähigen. Und er bestätigt es am Ende nochmal. Und siehe, ich werde bei euch sein bis an das Ende der Welt. Ja. Jetzt kann man vielleicht noch kommt dieser Aspekt, was wir heute gebetet haben. Ich fand das auch genial, dass das so zusammengepasst hat. Nachfolge heißt für mich auch Gemeinschaft, nicht nur Gehorsam, sondern Gemeinschaft. Jesus hat nicht irgendwie Einzelgänger berufen, ja. Das sind 12 Apostel. Und man kann sich nicht die Mitnachfolger aussuchen. Ich bin mir sicher, da sind ein paar Fischer dabei gewesen und da ist auf einmal ein Zöllner dabei, Levi der Zöllner. Oder ein Judas der Zelot mit terroristischen Tendenzen, sage ich mal, ja. Die Leute waren auf einmal auf einem Haufen, in der Gemeinschaft. Niemand war perfekt, ja. Und es gibt aber viele Dinge, die diese Gemeinschaft auch behindern. Leute verstehen das gar nicht, dass Nachfolge Gemeinschaft bedeutet. Wenn man jetzt die nächste Folie mal zeigt, in Rot werde ich sagen, was die Gemeinschaft letzten Endes blockiert, warum wir das vernachlässigen, und in Grün, warum das wichtig ist. Ja. Kann man weitermachen. Also zum einen, glaube ich, sind viele Leute, die wissen das einfach nicht, dass Gott Gemeinschaft möchte. Ich meine, wenn wir in Genesis reinschauen, von vornherein, da Gott ist Gemeinschaft in sich, Vater, Sohn, Heiliger Geist, hier, du hast die Gemeinschaft. Gott schafft den Menschen, er schafft die Engel, da entsteht plötzlich entstehen neue Communities, sage ich mal. Und das Wissen, das ist, weil wenn man die Bibel liest, merkt man das. Das Bewusstsein, die Erkenntnis, ja, das sind mehrere Stufen zu begreifen, hey, warum ist Gemeinschaft wichtig? Nur weil ich weiß, dass in der Bibel Gemeinschaft wichtig ist, heißt es nicht, dass es mir bewusst ist. Und wenn es mir bewusst ist, habe ich es vielleicht noch nicht erkannt und lebe nach der Erkenntnis. Ich finde, wenn man das erkannt hat, dann lebt man eigentlich normalerweise danach, wenn jemand eine Erkenntnis hat. Gehen wir weiter. Gott liebt Gemeinschaft, das habe ich schon gesagt. Also wenn wir in die Schrift reingucken, es gibt so viele Stellen, ich habe hier nur ein paar mitgebracht. Wir haben also die Erschaffung der Engelswesen, der Menschen, Dreieinigkeit, Schließen von Bünden mit den Menschen, auch ganz wichtig. Gott schließt Bündnisse. Er schließt ein Bündnis mit Abraham, mit Noah, mit dem Volk Israel, mit dem Königshaus David. Jesus stiftet neuen Bund mit den Aposteln oder mit seinen Nachfolgern. Und wir lesen in Epheser 5,1, dass wir Gottes Nachahmer sind. Und das hat man bei uns auch gepredigt, dass Nachahmen heißt so viel wie das Tun, ja, was Gott tut, die Muster, die Gott tut, was Jesus getan hat, tun. Wenn wir Jesu Leben anschauen, da ist mega viel Gemeinschaft. Also es geht schon los mit der Hochzeit zu Kana, sein erstes Wunder, Gemeinschaft. Wir lesen bei Petrus, Jesus ist bei Petrus, dem Apostel, Jesus beim Levi, dem Zöllner, beim Simon, dem Aussätzigen, beim Simon, der Pharisäer. Das sind ständige Partys gewesen, also im Grunde genommen, oder Versammlungen, sage ich mal, Versammlungen von Menschen. Bei Martha und Maria, bei Zachäus, Abendmahl mit seinen Jüngern. Jesus hat Gemeinschaft so intensiv wie kein anderer gelebt. So intensiv. Und Jesus möchte, dass wir diese Gemeinschaft mit ihm leben. Und zwar nicht Einzelgänger. Ja? Im Russischen sagt man, один в поле не воин. Ein Mann ist im Feld kein Krieger. Du kannst nicht sagen, ich kämpfe jetzt gegen die Armee und jetzt ziehe ich alleine los. Ja, das geht nicht. Und die Bibel sagt ganz klar, es gibt einen Feind und dieser Feind heißt der Teufel. Er ist gekommen, zu stehlen, zu rauben, zu verderben. Ja? Der Feind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dass es uns bewusst ist, dass wir einen Gegner haben. Und diesen Gegner alleine gegen ihn anzukämpfen, das ist nicht einfach. Ich kenne das selber, man hat Phasen, wo du vielleicht zweifelst, ja, oder wo du vielleicht gerade nicht so auf der Höhe bist. Ja. Und da ist es schön, wenn andere Leute dich ermutigen, dir zeigen, hey, mach weiter so, ja. Ich war begeistert, wir waren gestern bei einer Hochzeit und das ist die zweite Hochzeit, es sind zwei Brüder, eine war im März und die zweite war jetzt gestern. Und ich weiß noch, ich habe mit dem Bruder, der im März geheiratet hat, habe ich geredet, habe gesagt, ich habe ehrlich gesagt, ich habe nicht geglaubt, dass er sich bekehren kann, weil er hat Kiffen so krass verteidigt, ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie kann man mit ihm über das Thema reden. Er meinte, er hat es nicht nur verteidigt aus menschlicher Sicht, sondern er hat das versucht, biblisch zu belegen, ja, zu begründen, warum man Cannabis konsumieren soll. Ja. Seine Logik sagte, klar, Gott hat es geschaffen, uns zur Freude. Meine Argumentation ist, Herr Jesus oder Gottes Wort sagt, nichts soll uns gefangen nehmen. Alles ist uns lau, aber nicht alles dient uns zum Guten. Ja? Nicht alles ist nützlich. Und wenn die Sache dich gefangen nimmt, und ich kenne viele Leute aus der russischen Community, die drogenabhängig sind, es fing mit Kiffen an. Auf jeden Fall, ich dachte, Mann, wie wird der Typ, wie kann er sich bekehren? Ich habe es mir gar nicht vorstellen können. Und ich habe ihm dann eine Bibel geschenkt. Nach einer Weile habe ich ihn wieder getroffen. Das war ein anderer Mensch. Absolut anderer Mensch. Ich dachte mir, was ist mit dir passiert? Ja, die Bibel, die du mir damals gegeben hast, die habe ich gelesen. Und Kiffen ist doch nicht mehr gut. Und Gott möchte das doch nicht. Und ich dachte mir, Mann, wie genial, ja, wie cool das ist, dass Gott die Menschen verändern kann. Und dann sein Bruder auch noch. Sein Bruder hatte mehrere Bewährungsstrafen. Er musste immer wieder regelmäßig zum Pinkeln kommen. Ja, da steht dann irgendein Beamter und man muss vor ihm pinkeln. Ja, weil die wollen ja nicht, dass du betrügst oder sowas. Die wollen jetzt irgendwie chemisch nachweisen, ob der gekifft hat oder nicht. Ja. Er hatte Gerichtsverfahren an der Backe gehabt, der Bruder. Und durch diesen Bruder, der jetzt Christ wurde, hat sich der andere Bruder bekehrt. Und dann habe ich gesagt, ich habe mit meiner Frau geredet, habe gesagt, komm, lass uns daheim einen Männerhauskreis machen. Lass uns die Jungs ein bisschen unterstützen im Glauben. Ja? Lass uns unsere Türen aufmachen. Und ich habe das den Jungs geschrieben, die haben gesagt, hey, cool, Hammer, machen wir, wir sind gerne dabei. Und diesen Prozess, wo er dann wirklich sich verändert, wo Jesus ihn verändert, den habe ich wirklich live miterlebt. Und es ist so schön, das mitzuerleben, wie Jesus Menschen verändert. Aber das hätte ich nicht erlebt, wenn ich die Türen zuschließen würde. Als wir vorher Lobpreis gesungen haben, hatte ich ein Bild vor meinen Augen. Das fällt mir jetzt wieder ein. Ich habe es vergessen zu sagen. Ich habe gesehen, die Türen, also in meinem Bild habe ich so wie doppelt, so zwei Flügeltüren gesehen. Und ich dachte mir, Herr, was soll das sein? Was sind das für Türen? Ja. Und dann hat Gott in diesem Bild weiter rausgezoomt. Und dann habe ich gesehen, das ist kein Gebäude, das ist ein Herz. Ja. Und ich habe gesagt, Jesus, was willst du mit diesem Bild sagen? Und der Download, ich frage immer Gott, was soll das? Ja, was ist das? Und der Download ist, wenn wir diese Türen unseres Herzens aufmachen, ich werde einziehen. Ich werde wirken können. Und deswegen, hey, wenn du hergekommen bist und deine Türen sind zu, du wirst rausgehen und sagst, boah, informativ oder nichts für mich, wie auch immer. Aber wenn du deine Türen aufmachst, allein schon der Lobpreis, meine Worte, ja, wer bin ich? Ich bin nur jemand, der, sage ich mal, an Jesus glaubt. Aber all das, was man hier hört, das zieht in dich rein, das wird dich verändern. Und gleichzeitig hat der Herr mir gesagt, viele von uns hier müssen sich auch selber prüfen, wie weit mache ich diese Türen auf für andere. Ja. Weil wenn die Türen des Herzens zu sind, werden unsere Haustüren erst recht zu sein. Wenn die Türen des Herzens offen sind, werden wir auch unsere Haustür öffnen für andere Menschen. Und ich weiß, die deutsche Kultur, also in der deutschen Kultur ist Privatsache sehr heilig, ja, oder Privatsphäre, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber wir werden diese Nachfolge nicht leben können ohne Gemeinschaft, ohne dass wir die Türen aufmachen, ohne dass wir die Menschen einladen, ohne dass wir sagen, hey, lass uns gemeinsam die Bibel lesen. Und was mich auch traurig bei der Sache gemacht hat, ich habe auch ein paar andere Männer eingeladen. Dann haben sie gesagt, ja, was machen wir da? Christen, die schon lange im Glauben stehen, was machen wir da? Dann habe ich gesagt, ja, wir werden gemeinsam die Bibel lesen, austauschen, Lobpreis machen. So. Ah, nee, passt schon. Wir hängen einfach so ab und trinken was oder so. Natürlich, das hat seinen Platz irgendwo, dass die Männer sich treffen und irgendwas machen, keine Ahnung, die gehen klettern oder fischen oder jagen oder weiß ich, was die alles machen. Aber ich finde, das ist so traurig, dass so viele Männer, wenn sie hören, dass Leute sich treffen, gemeinsam die Bibel lesen, dass sie gleich sagen, oh, langweilig, oh, was ist das? Da braucht man sich nicht wundern, dass dieses Land nicht mehr weiß, wer eine Frau ist und wer keine Frau ist. Ja. Aber gut, bleiben wir jetzt bei dem Punkt, gehen wir weiter einen Schritt zum Thema Gemeinschaft. Und das ist der Punkt, ja, warum wir unsere Türen nicht aufmachen. Das ist das Egozentrische. Ihr kennt ja das Heliozentrische und das Geozentrische. Ich habe jetzt daraus ein egozentrisches Weltbild gemacht. Ich bin im Mittelpunkt und um mich herum drehen sich verschiedene Dinge, die mir wichtig sind. PlayStation, Smartphone, PC, Haus bauen, Bäume pflanzen, Zeitungen lesen. Und Jesus ist auch noch irgendwo, den nehmen wir auch noch mit auf die äußerste Laufbahn. Aber Gott möchte, dass wir ein theozentrisches oder christozentrisches Weltbild haben. Jesus ist im Mittelpunkt und das heißt, das, was ihm wichtig ist, ist mir wichtig. Wenn Herr Jesus sagt zum Thema Gebet, ich habe das so als Symbol fürs Gebet, ja, im alten Israel war das diese Menorah, ja, dass man geschaut hat, dass das immer brennt, ja, das Feuer. Gebet zu Gott, das Öl, der Heilige Geist, ja, dass das Gebet wichtig ist. Jesus sagt, betet, warum? Damit ihr nicht in Versuchung fallt, denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Klar. Ja? Oder Herr Jesus sagt in seinem Wort oder hier, ja, wer mein Wort hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, er hat das ewige Leben. Kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Matthäus 5, 24, ja, Johannes 5, 24. Das heißt, all das, was Jesus auf dem Herzen hat, das ist mir wichtig. Und ich nehme mich raus aus dem Mittelpunkt und ich sage, hey Gott, was du willst, soll geschehen. Und Jesus hat uns das vorgelebt, er hat es nicht nur gelehrt. In seiner schwierigsten Stunde, er hat gesagt, Vater, lasse diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Das war das ultimative, vorbildliche Vorleben, wie man in der Beziehung mit Gott in der Nachfolge lebt. Und zwar in der stressigsten Situation seines Lebens. Und manchmal denken wir, wow, auf der Autobahn, der hat mir die Lichthupe gegeben, das ist stressig, deswegen schreie ich und beleidige und so weiter. Jesus hat das gemacht. Und ich würde gerne, das jetzt spontan, ja, in einem Rap mal kurz zusammenfassen, ja, was es Jesus gekostet hat. Es geht darum, wenn wir schwierige Zeiten erleben, ja, dass wir auf Jesus schauen. Ja, in Hebräer 12, 3 heißt es, schaut auf den, der solch eine Schmach über sich ergingen ließ, von den Sündern, und da geht es um das Kreuz, damit ihr nicht müde werdet und die Kraft nicht verliert. Schaut auf ihn, der solch eine Schmach über sich ergehen ließ, von den Sündern. Du fühlst dich manchmal platt, ausgepowert und schwach. Deine Kämpfe haben nichts auf lange Dauer gebracht. Deine Seele liegt brach, der Körper hat keine Kraft. Deine Zeit ist geprägt von Leid statt Leidenschaft. Dann lass mich dir sagen, Gott ist noch lange nicht fertig. Für ihn ist kein Fall zu beschwerlich, kein Teil zu gefährlich. Wenn es mal nicht so läuft, wie man hofft und man heult, ist der Erfinder des Lebens der beste Therapeut. Johannes bezeugt, der Mann am Kreuz macht alles neu. Und dieser Mann am Kreuz ist anders als die Sage von Zeus. Sein Name auf Deutsch ist Jesus von Nazareth. Er offenbarte wie kein anderer Gottes Vaterherz. Doch hatte er viele Hater, die ihn beneideten, bespuckten, verspotteten, beleidigten. Er wurde verraten, verlassen, verleugnet und gekreuzigt. Glaub mir, diese Art von Leid ist uns nicht geläufig. Egal, was du erlebst in dieser finsteren Welt, der Kelch, den Jesus bekam, war ein bitterer Kelch. Er hat es nicht verdient, auch nicht als ein umstrittener Held. Und ich hoffe, dass dieses Wort dein Gewitter erhält. Komme vor das Kreuz, siehe das vernichtende Leid, siehe, da liegt sein Kleid, siehe da zerrissenes Fleisch, siehst du das Blut, hörst du den verbissenen Schrei, Gott, warum hast du mich verlassen? Und sie dissen ihn gleich. Füße, die zu ihnen eilten, Hände, die sie heilten, bekommen Schläge und Peitschen und dann Nägel aus Eisen. Er machte Tausende satt, vermehrte Essen für alle. Und was bekommt er stattdessen? Essig und Galle. Warum erzähle ich das alles, damit du siehst, unser Leid im Vergleich zum Leid Christi ist nichts. Doch unser Meister trug sein Kreuz bis zum Schluss. Ich weiß nicht, wie du dich fühlen musst, aber Jesus kennt deinen Frust. Wenn der Kampf beginnt, wenn Angst Raum gewinnt, wenn dich Dinge erschüttern, die kaum zu glauben sind, wenn der Schmerz dich trifft und dein Herz zerbricht, wenn deine Seele seufzt, der Teufel testet dich, erinnere dich daran, wer dich in seine Hand hält. Der in dir lebt, ist stärker als der in der Welt. Der Meister in dir schafft das Meiste in dir. Deshalb steh auf, mein Freund, es wird weiter marschiert. Ja? Fertig, oder? 5 Minuten noch? 5 Minuten. Ja, lass uns nicht entmutigen lassen. Ich kenne das. Ich meine, meine Frau und ich damals, sie hat das, sie wollte schon immer 5 Kinder haben. Wir hatten schon 2. Und eine Schwester aus der Kirche sagt, hey Hedi, ich hatte so ein Bild gehabt. Ich habe gesehen, dass Sergei bei uns in der Gemeinde irgendwie was erzählt oder predigt. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Und ich habe gesehen, ihr habt ein drittes kleines Kind noch gehabt. Und was die aber nicht wusste, dass meine Frau tatsächlich schwanger war. Und diese Berechnung, wann das Kind gezeugt wurde, war genau an dem Tag, wo die Schwester den Traum hatte. Dachten wir, wow, cool, mega. Mann, was wird aus diesem Kind? Das muss ja was Besonderes sein. Wenn an dem Tag der Zeugung die Schwester in der Gemeinde gesehen hat, wir werden ein drittes Kind haben, ist doch genial. 5 Monate später war das Kind tot. Und meine Frau musste das tot gebären, ich war dabei. Sie musste eine Tablette schlucken, weil sie ging ganz normal, das war eine Routineuntersuchung bei der Frauenärztin. Die Frauenärztin sagt, hey Frau Kasper, wir können keinen Herzschlag spüren. Und dann die Anfangsreaktion ist, hey, vielleicht ist da was falsch, Technik funktioniert nicht, doch, wir können wir spüren keinen Herzschlag. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch ziemlich am Ende, ich hatte irgendwie Probleme mit Verdauung, konnte ich monatelang nicht gescheit essen. Und ich komme dann aus dem Krankenhaus, meine Frau ruft mich an, ich bin aufgelöst, dann höre ich, sie ist aufgelöst, sage ich, was ist los? Sagt sie, das Baby ist tot, weint. Ja, wie, das Baby ist tot, das Baby ist tot. 5. Monat, man hat schon den Bauch ziemlich gesehen und das Kind war am Ende, als wir gesehen haben, war alles ausgebildet und du bist am Ende, du bist aufgelöst in dem Moment. Du verstehst das nicht. Du weißt nicht, hey, was soll das? Und dann gehst du ins Krankenhaus und musst dieses ganze Prozedere über dich ergehen. Und dann denkst du dir, boah, Gott, wie kann es sein? So eine krasse Verheißung. Das sind doch so, solche Wunder. Oder warum? Ich verstehe das nicht. Alles schien so, als wäre das prophetisch fast schon unterschrieben, dass das Kind kommt. Ja? Und auf einmal ist es nicht da. Nicht mehr da. Also 3 Tage waren wir wahrscheinlich, haben wir nur geheult. Ja? Also nur geweint. Ich lag auf dem Boden, habe nur geklagt und geweint. Aber ich habe zu Gott gerufen, weil ich wusste, in so einer Situation ist die richtige Adresse Gott. Ich komme mit meinem Klagen zu ihm und ich gehe weg und mir geht es besser. Ich bin getröstet. Ein Stück weit bin ich geheilt, mein Herz ist geheilt. Und das Coole war an dieser ganzen Sache, einmal haben wir unseren Glauben auf die Probe gestellt bekommen. Uns wurde gezeigt, wer seid ihr, aus was seid ihr, auf was baut ihr? Seid ihr nur für mich da, wenn ich euch segne? Und euch ganz viel Segen, wie das Auto, mit dem ich hergefahren bin, das ist Gottes Segen, das kann man sagen, fast geschenkt. Ja? Oder seid ihr auch meine Nachfolger, wenn es nicht so gut läuft? Wenn ich nicht nach euren Wünschen hier, ich meine, ich habe für die Auferstehung gebetet, ich habe meine Hand auf das Kind aufgelegt. Herr Jesus, das Kind wird wieder lebendig, in Jesu Namen, das Kind wird wieder lebendig, soll wieder lebendig werden, soll wieder lebendig werden. Nein, akzeptiere das. Oder willst du jetzt nicht mehr an mich glauben, weil ich nicht deine Wünsche erfülle? Gott hat seine Pläne. Und der Entbindungstermin, also 14. Januar oder 15. Januar, war die Sache. Der Entbindungstermin wäre 30. Mai oder so. Ja, 30. Mai 2020. Und ein Jahr später, am 30. Mai 2021, kam unser Levi auf die Welt. Ein Jahr später. Und ich bin so dankbar, dass Gott auch durch solche Daten, ja, von 365 Tagen hat er ausgerechnet diesen Tag ausgewählt, den 30. Mai, an dem der Manuel hätte auf die Welt kommen sollen, ist der Levi auf die Welt gekommen, ein Jahr später. Und Gott hat uns dadurch auch getröstet. Gott prüft nicht nur unseren Glauben, nur um der Prüfung willen, sondern er prüft, bei Hiob siehst du dasselbe, ja? Am Ende erlebt Hiob trotzdem Gottes Segen und Beistand. Und deswegen, wenn du geprüft wirst, gerade im Glauben, dann habe vor Augen, dass Gott mit dir noch nicht am Ende ist. Da geht's weiter. Und deswegen fühle dich ermutigt, Gott nachzufolgen. Ich würde gerne beten zum Schluss. Ja, Herr Jesus, wir danken dir dafür. Du bist ein treuer Gott. Auch wenn wir untreu sind, bist du treu. Wir preisen deinen Namen und ich bete dafür, Herr, dass das, was ich heute gesagt habe, dass das auch in unseren Herzen irgendwo wirkt und dass du die Leute segnest, die hier sind, zum ersten Mal oder öfter herkommen, dass du uns hilfst, dir nachzufolgen, dass du uns hilfst, unsere Herzenstüren aufzumachen für deinen Heiligen Geist und für die anderen Menschen, Herr. Ich bete dafür, dass Menschen, die hier vielleicht, denen es nicht so gut geht, dass du sie belebst, Herr, dass du sie erbaust, Herr, dass du sie aufrichtest, Herr, dass du sie tröstest, Herr, dass du sie neu belebst, Herr, dass du einen frischen Wind gibst, Herr, dass wir mit dir aufstehen und mit dir schlafen gehen, dass wir die Fahrten nutzen, um Gottesdienste mit dir zu feiern, dass wir die Tage nutzen, wo wir nicht arbeiten müssen, mit dir zu ruhen, Herr. In Jesu Namen, Gott. Und ich bete ganz besonders für die Männer, Herr. Herr, lass uns Männer, so wie dein Wort sagt, Hände heben ohne Furcht und Zweifel. Dich preisen, Jesus. Und dass wir das lieben lernen, gemeinsam dein Wort zu lesen, mit anderen Männern, gemeinsam mit dir zusammen zu beten, gemeinsam dich zu preisen, Herr Jesus. Dass wir auf den Geschmack kommen, wie gut und freundlich der Herr ist, Jesus. Wie gut und freundlich du bist. Danke für diesen Tag, Herr. Amen.